Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Marja Elmenreich. Vicky, fast liebevoll, spricht die Schriftstellerin Felicitas Hoppe vom heutigen Geburtstagskind. Das Online-Nachschlagewerk wird 20 und die Büchner-Preisträgerin Hoppe ist ein bekennender Vicky-Fan. Sie habe, so sagt sie, sogar schon mal über Vicky als Romanfigur nachgedacht. Gleich ein Gespräch mit Felicitas Hoppe. Außerdem berichten wir über die österreichische Kulturlandschaft in Lockdown-Zeiten und vom Theaterfestival Under the Radar in New York. Eine kleine, bunte Torte mit ordentlich Zuckerguss und Sahne, dazu ein bisschen Konfetti und Papierschlange. Geradezu bescheiden weist die Wikipedia auf ihren heutigen 20. Geburtstag auf der eigenen Website hin. Diese Zurückhaltung kann man sich leisten angesichts der gigantischen Zahlen und dem damit verbundenen Erfolg. Über 53 Millionen Einträge in fast 300 Sprachen umfasst die größte digitale Enzyklopädie mittlerweile. In Sekundenschnelle findet man in diesem spendenfinanzierten Nachschlagewerk, was man wissen will, von A wie Aalfang bis Z wie zyklische Redundanzprüfung. Wikipedia, fast alle nutzen sie, aber nicht alle sprechen es laut aus. Eine, die damit kein Problem hat, ist die Schriftstellerin und Büchner-Preisträgerin Felicitas Hoppe. Sie habe ich am Mittag gefragt, das Gefühl der Wikipedia-Scham, ist Ihnen das völlig fremd?
Ja, die ist mir vollkommen fremd, weil ich Wiki nutze, seit es Wiki gibt. Und für mich liegt ja das Problem nicht darin, welche Quelle nutze ich eigentlich, sondern es geht immer um die Souveränität, mit der ich eine Quelle nutze. Und das relativiert diese Quelle. Und für mich ist diese Wiki-Quelle eine Quelle großer Inspiration. Was nicht heißt, dass ich Wiki immer beim Wort nehme, aber das kann man ja überprüfen. Es ist also eine fruchtbare Koexistenz sozusagen.
Beschreiben Sie diese Souveränität nochmal genau.
Ich glaube ja, dass Enzyklopädien grundsätzlich ein gewisser Verdacht entgegenzubringen ist. Und das gilt natürlich für den guten alten Brockhaus ganz genauso wie für Wikipedia. Wir haben es ja hier mit Räumen zu tun, in denen zumindest kurzfristig, im Brockhaus längerfristig, Wissen festgeschrieben wird. Und insofern sind Enzyklopädien natürlich auch immer Hierarchien und sie stehen in ihrer Zeit. Und entscheidend ist, die Nutzerinnen und Nutzer natürlich entsprechend aufzufordern oder auszubilden, mit diesen Quellen souverän umzugehen, sie zu überprüfen, sie miteinander zu vergleichen und daraus ihre eigenen Schlüsse zu ziehen, sofern wir dazu in der Lage sind. Und dann gibt es überhaupt kein Problem mit dem Umgang.
Also bevor ein Inhalt von Wikipedia es in ein Buch von Felicitas Hoppe schafft, gibt es nochmal den Zwischenschritt der Gegenrecherche.
Also um das deutlicher zu beschreiben, ich habe natürlich den großen Vorteil, dass ich eine Schriftstellerin bin und keine Wissenschaftlerin. Wenn ich Wikipedia als wissenschaftliche Quelle nutze, sieht das anders aus. Arbeite ich aber, was ich häufig tue, als Schriftstellerin mit historischen Stoffen, dann muss ich auf jeden Fall die Gegenprobe machen, zum Beispiel was Lebensdaten betrifft etc. etc. Und da stößt man auf Fehler und dann gehe ich schon mal in die Bibliothek und schaue noch mal genauer hin. Aber nicht alles wird nachrecherchiert, denn für eine Schriftstellerin, jedenfalls eine, die arbeitet wie ich, ist das Ganze auch Assoziationsmaterial. Also durch die Vernetzung und Verlinkung kommt man, wie man früher sagte, von Hölzchen auf Stöckchen. Und ich habe Entdeckungen gemacht, die ich sonst nicht gemacht hätte. Ich habe früher natürlich auch mit dem Brockhaus dieses alte Bibelstechen gemacht. Also man steckt irgendwo den Finger rein und trifft auf etwas, was man vorher nicht kannte. Aber bei Wiki ist das natürlich noch mal schöner. Man klickt sich von einem Link zum nächsten. Und wenn ich an meinen Roman Hoppe denke, in dem Felicitas Hoppe Eishockeyspielerin ist, ohne Wiki hätte ich den berühmten Leuchtpuck nicht entdeckt, den heute alle für eine Erfindung von Felicitas Hoppe halten.
Aber den Leuchtpuck, den haben Sie nicht aktiv gesucht, sondern Sie sind auf ganz nicht voraussehbaren Wegen zu ihm gefunden oder haben den Weg zu ihm gefunden?
Exakt, also ich habe mich ein wenig über Pucks belesen, also diese Hockeyspielsteine sozusagen, und bin dann auf diesen Leuchtpuck gestoßen. Und das auch ein Beweis dafür, dass die Welt der Fakten größer ist als die Welt der Imagination, weil ich dachte, ein Leuchtpuck, was ist das denn? Aber man kann natürlich auch übers Ohr gehauen werden. Also wenn ich an einen frühen Eintrag zu Felicitas Hoppe denke, da war ich eine ganze Weile, ich glaube so 2 Wochen lang, war ich mit dem Hochstapler Gerd Postel verheiratet, laut Wikipedia.
Ja, so Falschnachrichten bei Wikipedia, die sind ja fast so etwas wie eine Adlung. Wir bei Kultur heute haben es mal mit einem Aprilscherz auch eine Zeit lang unkorrigiert in einen Wiki-Eintrag geschafft. Da haben wir nämlich dem italienischen Komponisten Ferruccio Busoni am 1. April einen Zwillingsbruder angedichtet. Also Adlung, ist das womöglich auch eine Art von Währung, so eine Falschnachricht bei Wikipedia?
Ja, also ich denke natürlich, man steht in einem bestimmten Fokus oder in einem gewissen Interesse. Ich meine, allein die Tatsache, dass man einen Eintrag auf Wikipedia hat, der ja auch nicht jedem zugesprochen wird, das ist schon etwas Besonderes. Ich muss sogar sagen, dass ich versucht war, diese Fehlmeldung drauf stehen zu lassen. Aber dann hat doch mein Gewissen gesiegt. Also ich finde, eine gewisse Seriosität gerade in biografischen Einträgen ist schon geboten. Und Wikipedia sorgt ja selber dafür. Die Dinge werden ja kontrolliert und das ist auch gut so.
In dieser Hinsicht ist die Faktenlage sicherlich ganz sinnvoll. Das Märchenhafte, das Fabulieren, das sind ja sonst Ihre literarischen Domänen. Könnten Sie sich denn vorstellen, auch selbst Wikipedia-Artikel zu schreiben, sich da hineinzubegeben in dieses Universum?
Ja, das könnte ich mir vorstellen. Das würde ich aber nur tun, wenn ich wirklich glaube, auf diesem Gebiet oder für diesen Eintrag wirklich ernsthaft kompetent zu sein. Und da hört, hätte ich jetzt fast streng gesagt, der Spaß auf. Ich unterscheide eben sehr stark zwischen literarischen Verfahrensweisen, die mit spielerischen Mitteln arbeiten können. Und das sind dann auch keine Fake News oder dergleichen und dem, was wirklich kompetente Information ist. Und da kann ich doch sagen, als erfahrene Wikipedia-Nutzerin, dass die Qualitätsunterschiede enorm sind. Es gibt Artikel, die sind unglaublich holperig. Es gibt Artikel, die sind dünn, die sind schlecht geschrieben. Insofern ist Wikipedia auch eine Schreib- oder eine Schule dafür, wie man Wissen überhaupt aufschreiben, koordinieren und organisieren kann. Und das ist sehr lehrreich. Und deshalb würde ich lange zögern, bevor ich sage, dafür schreibe ich euch einen Eintrag. Das ist wirklich eine Kunst für sich.
Dann würden Sie eigentlich dazu raten, dass man erst eine Lehre machen muss, wie nutze ich Wiki richtig?
Naja, also wie es im Hoppe-Buch heißt, durch Tun zum Tun. Ich glaube ja, dass man im Umgang mit Medien, im Umgang mit Seiten, im Umgang mit Plattformen, und da komme ich wieder auf die Frage der Souveränität zurück, sich eigentlich schult. Wissen ist ja in Bewegung. Wissen ist etwas Bewegliches und nicht Statisches. Und wenn ich begriffen habe, dass ich mit einer beweglichen und permanent veränderbaren Masse zu tun habe, dann weiß ich, dass ich auch selber in Bewegung bleiben muss.
Ein bisschen Wasser in den Wein haben Sie gerade gegossen. Ich möchte noch mal ein bisschen kritische Stimmen zitieren, die nämlich monieren, insbesondere in diesen Jubeltagen, dass es sich bei Wikipedia auch um einen ziemlich starken Männerverein handle. Zu weiß, zu männlich, so lauten die Vorwürfe. Und auch inhaltlich schlage sich das nieder. Frau Hoppe, Sie als Power-Userin, möchte ich jetzt fast sagen, spüren Sie da auch manchmal eine Schieflage, eine mangelnde Diversität zum Beispiel?
Also eine Schieflage spürt man immer, aber die spürt man in allen Medien und ich bin mir dessen sehr bewusst. Ich bin aber mit Kritik zurückhaltend, weil ich keine Informationsutopistin bin. Die Vorstellung allein, dass wir Weltwissen auf einer riesigen Plattform demokratisch verhandeln, dass alle darauf Zugriff haben und dass alle auch Anteil sozusagen an der Generierung dieses Wissens haben, mit dem, was sie selber wissen und außer ihnen niemand weiß, das ist eine großartige Idealvorstellung, der kann man entgegenstreben, aber das ist ein Ziel, was schwer erreichbar ist. Und zugleich muss ich sagen, wir müssen natürlich genau hinschauen, wo welche Kompetenzen sind. Und die Frage ist ja nicht, wie viele Frauen schreiben auf Wikipedia, sondern wie haben Frauen Zugang zu den Orten, an denen sie die Kompetenzen erwerben. Das Computergelände ist ja eben doch noch relativ stark männlich dominiert. Und ich muss sagen, ich bin da optimistisch, was die Zukunft betrifft und würde sagen, einfach weitermachen, Räume öffnen. Das ist wichtiger, als diese Kritik zu üben. Es wäre ja sinnlos nachzurechnen, wie viele Minderheiten da vertreten oder nicht vertreten sind. Man muss sie einfach auffordern und nach vorne holen.
Kommen wir zum Schluss unseres Gesprächs nochmal zum lieben Geld. Was nichts kostet, ist nichts wert. Das ist ja eine weit verbreitete Haltung. Daraus könnte man ableiten, dass man die Online-Enzyklopädie nur guten Gewissens nutzen darf, wenn man auch dafür zahlt. Wie stehen Sie dazu?
Also ich selber bin Spenderin, wahrscheinlich weil ich katholisch aufgewachsen bin und jeden Sonntag irgendwas in diesen Korb geworfen habe für eine gute Sache. Für mich ist das Teil einer Gemeinschaft, dass man auch was dazu beiträgt. Andererseits glaube ich, ist die Hemmschwelle dadurch niedriger, wenn ich nichts zahlen muss. Das heißt, die Leute sind alle gleichermaßen eingeladen, diese Plattform zu nutzen. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich denke, das Internet hat uns insgesamt dazu verführt, zu glauben, dass uns alles kostenlos zustünde. Man kennt das ja selber als Nutzer, dass man auf irgendeinen Link drückt und plötzlich ist da gesperrt und man kommt nicht weiter und soll zahlen und spürt so eine leise Empörung. Wieso soll ich denn jetzt bezahlen? Das ist also zwiespältig, aber ich könnte nur dazu aufrufen, also wer Wiki nutzt, sollte spenden. Und Wiki lebt ja hauptsächlich von relativ kleinen Beiträgen, aber diese dann in Menge. Und das ist wichtig, damit Wiki die Unabhängigkeit behalten kann und nicht in die Fänge der großen Konzerne gerät, denen sie dann womöglich verpflichtet wären.
Wikipedia-Nutzerin und Büchner-Preisträgerin, das war die Schriftstellerin Felicitas Hoppe am heutigen 20. Wikipedia-Geburtstag. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Lockdown, wer danach in der deutschsprachigen Wikipedia sucht, wird weitergeleitet zum endlos langen und weit über 100 Einzelnachweise umfassenden Artikel Massenquarantäne. Was Lockdown bedeutet, das müssen diese Tage aber die wenigsten nachlesen. Würden wir alle unsere ganz persönlichen Wikipedia-Artikel dazu schreiben, sie wären vielleicht gar nicht so individuell. Das bestätigt auch der Blick nach Österreich, wo die Kulturszene mit den Corona-Ansagen der Politik hadert. Hü und hott, darüber regt man sich auf. Dem Burgtheaterdirektor Martin Kuschei platzte jüngst der Kragen und er polterte in Richtung Regierung: Wie lange sollen wir uns noch verschaukeln lassen? Der harte Lockdown auch in Österreich wird wohl länger und länger. Günther Keindelsdorfer hat sich in der Wiener Kulturszene umgehört.
Seit 2,5 Monaten steht das öffentliche Kulturleben in Österreich still. Weiche und harte Lockdowns, die in unregelmäßigen Abständen ineinander übergehen, zermürben Publikum und KulturmacherInnen. Herbert Föttinger zum Beispiel, Direktor des Theaters in der Josefstadt, hätte sich zu Beginn seiner Amtszeit nicht gedacht, dass er irgendwann noch zum Amateurepidemiologen werden würde.
Ganz ehrlich, ich finde die Inzidenzzahl sehr hoch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke, im Moment ist das große Problem, dass alle Bürgerinnen und Bürger in diesem Land sich nicht auskennen. Ich glaube, man muss wieder ein neues Ziel definieren.
Was an Föttingers Nerven zerrt, die wenig stringente Corona-Strategie der österreichischen Regierung. In den letzten Wochen hatte es geheißen, die Theater dürften am 18. Januar wieder öffnen. Emsig begann man in den Direktionsetagen, die Dispositionen für diesen Termin zu treffen, bevor vor wenigen Tagen alles wieder eingemottet werden musste. Aktueller Stand der Dinge: Theater, Opernhäuser und Museen dürfen angeblich erst am 25. Januar wieder aufsperren, aber auch daran glaubt im Moment niemand mehr. Danielle Spira, die Direktorin des Jüdischen Museums Wien, versucht sich auf die volatile Situation einzustellen, so gut es geht.
Es ist für alle Kulturinstitutionen, natürlich auch für das Jüdische Museum, eine sehr schwierige Situation. Wir verlagern uns in den digitalen Raum. Wir bieten digitale Führungen zu allen unseren Ausstellungen an. Und ich glaube, das ist auch ein guter Weg, die Menschen dann in Zukunft auch ins Museum zu locken, sozusagen.
In den digitalen Raum verlagern sich derzeit viele, auch die Wiener Staatsoper. Der neue Direktor Bogdan Roščić setzt auf Streaming und scheut auch nicht davor zurück, aufwendige Produktionen ohne Publikum ausschließlich fürs Netz bzw. das ORF-Fernsehen in Szene setzen zu lassen. Die Zugriffszahlen im Internet sind nicht so schlecht. 13.000 Menschen schalteten sich zum Beispiel zur Tosca mit Annane Trepko zu. Die digitalen Angebote des Jüdischen Museums Wien sind nicht ganz so publikumswirksam, aber besser als nichts, findet Direktorin Danielle Spira.
Wir handeln uns jetzt förmlich von Tag zu Tag. Wir halten das Museum in Schuss. Das heißt, wir können praktisch morgen aufsperren, wenn das möglich ist. Es ist natürlich auch in dieser Beziehung eine ganz schwierige Situation, weil sich so schwer die Zahlen voraussehen lassen.
Die Corona-Zahlen, meint Danielle Spira. Für intensive Diskussionen sorgt in Österreichs Kulturszene auch ein weiterer Plan der Regierung. Das Publikum soll Kinos und Theater, wenn sie denn wieder geöffnet haben, künftig nur nach Vorlage eines negativen Corona-Tests betreten dürfen. So stellt man sich das im Wiener Gesundheitsministerium vor. Und die Betreiber der Kinos und Theater sollten diese Corona-Tests kontrollieren. Herbert Föttingers Blut gerät in Wallung, wenn er mit Vorschlägen dieser Art konfrontiert wird. Er denke nicht daran, als Direktor des Theaters in der Josefstadt den Blockwart der Bundesregierung zu spielen, sagt Föttinger.
Ich habe gar nicht die rechtliche Befugnis zu kontrollieren. Ich habe 16.000 Abonnenten, in den Verträgen steht nicht drinnen, dass sie getestet sein müssen. Also es gibt ja Verkaufsbedingungen, man müsste ja alles verändern. Was macht der arme Billeteur oder die Billeteurin? Was sagt die dem, der reinkommt und keinen Test vorweist? Musste die Polizei rufen? Das sind ja alles große Fragen, die man eigentlich zuerst klären müsste, bevor man an die Öffentlichkeit geht und irgendetwas sagt. Ich bin Taucher und da habe ich gelernt, zuerst denken, dann handeln. Ich habe den Eindruck, das passiert im Moment nicht. Zuerst wird gehandelt und dann wird nachgedacht.
Handeln wird die Wiener Regierung auch am Wochenende wieder. Was sie ankündigen wird? Alles andere als eine Verlängerung des harten Lockdowns um viele Wochen, wenn nicht um Monate, wäre eine Überraschung.
Das meint unser Autor Günter Keindelsdorfer aus Wien. Er erkundigte sich nach der Corona-Stimmung in österreichischen Kulturinstitutionen. Kaum nötig zu erwähnen, dass auch in New York das übliche Kulturleben seit langem lahm liegt. Im Moment ist es vielleicht besonders schmerzhaft, wo es doch sonst im Januar nur so brummt auf den Bühnen, in den Foyers und in den Zuschauerreihen. Wenn die Holiday Season beendet ist, dann trifft sich nämlich traditionell die Kulturszene in New York. Die Konferenz der Association of Performing Arts Professionals, also das jährliche Treffen vom Verband der darstellenden Künste, das wird begleitet von zahlreichen Festivals für Tanz, Performance, neue Musik, Oper und natürlich Theater. Da ist das Under the Radar Festival am Public Theater wohl das bekannteste und es hat stattgefunden im Netz mit Pandemieinhalten. Andreas Roberts hat sich für uns eingeloggt.
Male,
female,
white,
black,
parents from South Africa,
parent from Jamaica,
married,
single,
brown hair,
brown eyes,
actor.
Das Projekt Capsule der schwarzen Sängerin Whitney White und des weißen Komponisten Peter Mark Kendall ist eine Art musikalisch-visuelles Tagebuch vom 13. März 2020, dem Tag, an dem in New York die Theaterlichter ausgingen, bis zum Wahltag am 3. November. Statt Kurznachrichten und Emojis schickten die beiden Musiker sich im erzwungenen Stillstand des New Yorker Lockdown nun Harmonien und Texte zu. Mit Hilfe zweier Regisseure entstanden dann aus dem sehr persönlichen Material eine Mischung aus Musikvideo, Dokumentarfilm und Konzert im Auf und Ab dieser 10 Monate.
Everything's not fine, everything's not fine, we don't have good time.
This time, this moment of lockdown and trying to stay apart so we can finally come together again.
In dieser Zeit des Lockdown versuchen wir voneinander wegzubleiben, damit wir wieder zusammenkommen können. Das bietet einen Moment des Innehaltens. Das war für mich und viele Leute echt überfällig, sich zu fragen, wie will ich eigentlich in dieser Welt leben?
How do I want to exist in the world?
On March 13, 2020,
I was in New York City, but 2 days.
Für Peter wurde das Projekt immer persönlicher. Seine Großmutter lag sterbend allein in einem Wohnheim. Die Unfähigkeit zu arbeiten, die katastrophalen Waldbrände an der Westküste, die politische Hetze, George Floyd und Hunderttausende von Corona-Toten, all das hinterließ Spuren im kreativen Prozess der beiden Musiker, in ihrer Musik und ihrer Freundschaft. Zum Beispiel, als nach dem Tod von George Floyd Wut und Schmerz den Dialog fast unmöglich machten und ihre kreative Verspieltheit ganz neu gefunden werden musste. Für Whitney hatte sich dadurch plötzlich alles geändert.
I think now what we're seeing with global politics is the cat's out of the bag. There's nowhere to hide anymore.
In Bezug auf die Weltpolitik ist die Katze jetzt aus dem Sack. Man kann sich nicht mehr dahinter verstecken. Dadurch wurde die Arbeit radikal ehrlich und offen und hoffentlich halten wir aneinander fest. Das ist nicht einfach, aber es lohnt sich. Das Publikum verdient radikal ehrliche Arbeit von uns.
Radically honest work as well.
Eine ganz andere Form von visuellem Tagebuch bietet der englisch-iranische Regisseur und Autor Javad Alipour mit seiner Tour de force durch die Menschheitsgeschichte.
It's about having all the privilege in the world and nothing but contempt for it.
Das Stück folgt den Instagram-Einträgen zweier superreicher iranischer Jugendlicher, Kinder von Mullahs und reich gewordenen ehemaligen Revolutionären, die sich zwischen Partys in Abu Dhabi und Teheran, dem Shoppen und Stylen, Champagner und Bugattis verloren haben. Zusammen mit der Schauspielerin Kirsty Housley erzählt Javad Alipour dabei in einer immer rasanteren Bilderflut von der Geschichte der iranischen Revolution, von superreichen persischen Prinzen, der historischen Rolle von Einkaufszentren in der Stadtarchitektur Teherans und dem Anthropozän, dieser geologischen Epoche, in der Menschen unwiederbringlich zum alles bestimmenden Umwelteinfluss des Planeten wurden. Trotz des Gefühls, dass man sich zuweilen in ein Videospiel verirrt hat, sind diese Zusammenhänge faszinierend erzählt. Am Ende rasen die betrunkenen Jugendlichen in ihrem gelben Porsche gegen einen Brückenpfeiler. Kapitalismus erzeugt für Javad Alipour keinen Sinn. Der Unfall löste einen Skandal in der iranischen Gesellschaft aus. Für Festivalleiter Mark Russell ist es enorm wichtig, diese neuen Arbeiten zu zeigen, in dieser Zeit, in der die Theater geschlossen sind.
It's so hard, especially for artists, that their whole art form is based on getting people together.
Es ist gerade so schwer für Künstler, deren ganze Kunstform darin besteht, Menschen zusammenzubringen. Es ist ein ungeheurer Rückschlag. Und trotzdem produzieren sie weiter, versuchen neue Wege zu finden, ihre Arbeit weiter zu verfeinern und sich zu fragen, was sie eigentlich sagen und wie sie es mitteilen wollen. Und einige machen das sehr erfolgreich. Das macht mir Hoffnung.
And some are having great success. I have high hopes.
Eine optimistische Stimme aus New York. Andreas Roberts mit einer Bilanz des US-Theaterfestivals Under the Radar. Dieses Mal hat es, oh Wunder, im Netz stattgefunden. In den Kulturmeldungen mit Katrin Weller geht es jetzt um die Folgen des Brexit für die Musikbranche.
Die Folgen betreffen ganz konkret britische Musikerinnen und Musiker, die reisen, also auf Tournee gehen. Wenn sie in der EU auftreten wollen, dann brauchen sie einen gebührenpflichtigen Zollbegleitschein für ihre Ausrüstung und Instrumente. Einige Staaten verlangen sogar eine Arbeitserlaubnis. Zahlreiche britische Musiker fordern daher, das Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien nachzuverhandeln. Ihre Belange seien unter den Tisch gefallen, sodass sie jetzt bei Auftritten in der EU mit zusätzlicher Bürokratie zu kämpfen hätten. Fast 260.000 Musikerinnen und Musiker haben eine dementsprechende Petition an die Regierung in London unterzeichnet. Darin fordern sie eine Künstlerarbeitserlaubnis. Der Dirigent Paul McCreesh vom Gabrieli Orchester in London befürchtet, dass die Situation vor allem die kleinen Ensembles trifft.
Ich bin sicher, dass die Berliner Philharmoniker weiterhin bei den Proms spielen können und das London Symphony Orchestra auf den großen Festivals in Europa. Aber die große Masse von Musikern, die in unterschiedlichen kleinen Formationen ihr Brot verdienen, die werden unter Druck geraten, die werden Schwierigkeiten haben, ihre Karrieren fortzusetzen.
Das sagt der Dirigent Paul McCreesh zu den Folgen des Brexit für kleine Musikensembles. Ob es am Brexit liegt, ist unklar, aber jetzt wurde bekannt, dass der Dirigent Simon Rattle einen deutschen Pass beantragt hat. Das bestätigte der Wahlberliner heute, nur wenige Tage nach seiner Ernennung zum neuen Chefdirigenten des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks. Gestern hatte Berlins Kultursenator Klaus Lederer angekündigt, dass die Bühnen in der Hauptstadt voraussichtlich bis Ostern geschlossen bleiben, also bis Anfang April. Auch in Hessen sollen einige Theater so lange zubleiben. Längere Theaterschließungen sind aus Sicht des Deutschen Bühnenvereins bedauerlich. Der geschäftsführende Direktor Marc Grandmontagne sagte heute, das gebe eine gewisse Planungssicherheit, aber eine Schließung von insgesamt 5 Monaten sei eine lange Zeit. Ab April brauchen wir eine Perspektive, so Grandmontagne weiter. Er hält es für vorstellbar, dass eventuell erst Museen wieder öffnen könnten, danach müssten aber Theater, Konzerthäuser und Kinos folgen. Das ist Musik von Mitajan Öcal. Er wird mit dem Hindemith-Preis des Schleswig-Holstein-Musikfestivals ausgezeichnet. Dieser Preis ist mit 20.000 Euro dotiert. Überreicht wird die Auszeichnung an den Komponisten am 23. August. Und das waren die Kulturmeldungen.
Katrin Weller, vielen Dank. Armin Laschet, Friedrich Merz oder Norbert Röttgen? Der digitale CDU-Parteitag ist Thema gleich in den Informationenabend um 18:10 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt an dieser Stelle Maja Elmenreich.